Podcast.
Ja, vielen Dank, liebe Frau Heiler, für die sehr nette Einführung und für die Einladung, hier auch im Rahmen des Brain Cafés referieren zu dürfen. Können Sie mich hinten einigermaßen verstehen, wenn ich in dieser Lautstärke spreche? Schön. Ja, ich habe meinen Vortrag etwas plakativ natürlich benannt über die Irrationalität zwischenmenschlichen Verhaltens. Und ich hoffe, Frau Heiler, dass Sie nach dem Vortrag eher froh sind, dass Sie sich da nicht verpflichten, nur noch rational zu sein die nächsten 40 Tage. Ich möchte gerne zeigen, dass es durchaus zu unserer menschlichen Natur gehört, dass wir uns irrational verhalten und gar nicht immer rational, obwohl die meisten von uns ja von sich behaupten würden, dass sie rationale Menschen seien und sich dementsprechend auch verhalten. Wenn man mal an die, die Börsen schaut, was da so eigentlich an rationalem Verhalten passieren sollte, ist man doch erstaunt, wie irrational vieles dort abläuft. Oder wenn wir an die Entlassung oder vielmehr den Rücktritt des unseres Bundespräsidenten denkt, fällt doch auf, dass wir, wenn wir uns im zwischenmenschlichen Kontext bewegen, sehr viel an Dinge wie Fairness, Anstand, moralisches Empfinden denken, das streng genommen, jetzt mathematisch, ökonomisch, in keiner Weise rational begründet ist. Und um diesen Aspekt unseres Verhaltens soll es gehen. Als Psychiater möchte ich natürlich auch einen Ausflug machen in die Psychopathologie. Das wird nun bis eigentlich am Rande vorkommen, aber immerhin denke ich, dass wir aus der Forschung, die sich mit der Irrationalität unseres Verhaltens beschäftigt, auch eine Menge lernen können, was vielleicht anders ist bei psychisch kranken Menschen und eventuell sogar daraus Rückschlüsse ziehen, wie wir ihnen in der einen oder anderen zwischenmenschlichen Situation vielleicht sogar besser helfen können, wenn wir transparent machen, woran es liegt, dass sie in Konflikte geraten. Also das ist so grob umrissen das Thema meines Vortrags und ich möchte mit einem etwas drastischen Beispiel beginnen. Ich weiß nicht, ob Sie es hinten gut erkennen können. Das sind französische Soldaten im Schützengraben des Ersten Weltkriegs. Sie wissen vielleicht, dass während des Ersten Weltkriegs im Rahmen der Kämpfe, die so aus Schützengräben stattfanden, doch unglaublich viele Soldaten ums Leben gekommen sind. Sogar mehr als im Zweiten Weltkrieg statistisch betrachtet. Und die Soldaten in den Schützengräben steckten in einem Dilemma. Sollen sie schießen oder sollen sie nicht schießen? Natürlich hatten sie den Befehl, auf die anderen, auf die feindlichen Soldaten zu schießen. Aber kurioserweise ist es zu Situationen gekommen, in denen die feindlichen Soldaten nicht aufeinander geschossen haben. Gewissermaßen ohne sich abgesprochen zu haben, so eine Art Agreement gefunden haben und beispielsweise, um den Schein zu wahren, dass sie gegeneinander kämpfen, gezielt in die Luft geschossen haben, aber nicht aufeinander geschossen haben. Das ist natürlich scheinbar irrational. Wenn man dieses Verhalten sich neuroökonomisch einmal anschaut, wird plausibel, warum dieses Verhalten vielleicht doch nicht ganz so irrational ist. Die Neuroökonomie ist so ein relativ neuer Forschungszweig, interdisziplinär angesiedelt, der sich genau mit so Fragestellungen beschäftigt, was ist in einer zwischenmenschlichen Beziehung rational und was ist nicht rational. Wenn wir zum Beispiel uns das sogenannte Gefangenendilemma einmal betrachten, wird das, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Der Hintergrund dieses Dilemmas ist folgender. Stellen Sie sich die Situation vor, dass zwei Menschen auf frischer Tat gewissermaßen von der Polizei ertappt wurden und festgesetzt werden und dann, was so an der Tagesordnung ist, voneinander getrennt werden. weil man nicht unmittelbar nachweisen kann, wer denn jetzt eine Tat begangen hat, ist es sehr gut, dass man die beiden trennt, denn dann kann man hoffen, dass der eine sagt, der andere war's, also der war's, ich nicht, und der andere wiederum das vielleicht auch von sich gibt. Das wäre jetzt im Prinzip in diesem Kontext ein Verhalten, in dem weder A noch B, also die beiden festgesetzten Personen, kooperieren. Das heißt, wenn beide sagen, es war der andere, könnten sie damit rechnen, dass sie eine Bestrafung bekommen, die aber vielleicht relativ gering ausfällt, während wenn sie beide sagen, ich war es nicht oder keiner war es von uns, möglicherweise durch Mangel an Beweisen freigesprochen werden. Das schlechteste Szenario ist, wenn einer von beiden kooperiert und der andere nicht kooperiert. Das heißt, wenn der eine sagt, es war der andere, und der zweite sagt, es war keiner von uns, dann ist es wahrscheinlich, dass der andere, dass derjenige, der sagt, es war keiner von uns, die Strafe bekommt, während der andere leer ausgeht. Jetzt ist rein rational, hier taucht das Wort jetzt nochmal auf, eigentlich die sinnvollste Antwort zu sagen, es war der andere, weil man im Grunde genommen ja nicht wissen kann, ob der andere auch bereit ist zu kooperieren. Und was aber im Allgemeinen in solchen spieltheoretischen Szenarien passiert, ist, dass zwei Spieler in hohem Maße kooperieren, obwohl sie es von dem Gegenüber gar nicht antizipieren können, unbedingt, dass der Mitspieler auch kooperiert. Und wenn wir das nochmal zurückblenden auf dieses Schützengraben-Dilemma, so ist es natürlich für die Soldaten am günstigsten, wenn keine von beiden schießt, keine von beiden Parteien. Stellen Sie sich vor, die eine schießt, die andere nicht, ist der Ausgang relativ klar. Und Verluste sind natürlich auch hoch, wenn beide schießen. Und in diesem Dilemma gefangen gab es also offenbar im Ersten Weltkrieg tatsächlich Situationen, in denen dieses scheinbar aber irrationale Agreement gefunden wurde. Und das hat natürlich etwas im weiteren Sinne mit Moral zu tun. Wie verhalten wir uns moralisch richtig? Und da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, ob denn unser moralisches Verhalten eher etwas Kulturelles ist oder vielleicht auch in unserer Biologie verwurzelt ist. Gislin ist ein amerikanischer, der Name lässt französische Wurzeln vermuten, aber ein amerikanischer Philosoph, der das auf den Punkt gebracht hat, seine Einstellung nennt oder seine Vermutung, kratze einen Altruisten und ein Heuchler wird bluten, weil er meinte, der Mensch ist im Kern böse und wir haben nur eine sehr dünne Schicht moralischen Verhaltens, dass wir uns immer bewusst machen müssen, dann auch in diesem Sinne uns zu verhalten. Aber im Grunde genommen sind wir Egoisten und wollen für uns immer nur das Maximale aus einer Situation herausholen. Das ist etwas, was man als Fassadentheorie bezeichnet. Man findet das in abgewandelter Form auch bei Freud, Sigmund Freud wieder, anderen Philosophen auch. Und im Grunde genommen die Gegenposition von Hume und anderen Philosophen ist, dass wir annehmen können, dass wir durchaus natürlich moralisch sind, weil uns etwa das Unglück oder Glück anderer nicht unberührt lässt, sondern es uns Freude bereitet, wenn wir Glück bei anderen sehen und einen melancholischen Schatten auf uns wirft, wenn wir das Unglück anderer betrachten. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, auch wenn wir versuchen herauszufinden, was irrational und rational in unserem Verhalten ist. Und eine gängige Vorstellung ist, dass unsere Ratio, also unsere Vernunft, ja in unserem Hirnmantel liegt, in dem sogenannten Neokortex, in dem auch stammesgeschichtlich neuesten, jüngsten Teil des Gehirns, das ja sehr stark sich vergrößert hat im Laufe unserer Stammesgeschichte. Aber wenn man das Gehirn mal als Ganzes betrachtet, so sieht man doch, dass darunter auch Schichten sind, wie hier zum Beispiel zu sehen, der limbische Kortex, der also stammesgeschichtlich viel älter ist, den wir aber mit anderen Säugetieren teilen und der sehr ähnlich ist wie bei anderen Säugetieren und in dem im Grunde genommen, etwas plakativ ausgedrückt, unsere Gefühle repräsentiert sind. Und die Frage ist, ist jetzt rationales Verhalten etwas, was sich auf die Gefühlswelt aufstülpt, oder gibt es nicht vielleicht auch eine Rationalität unseres emotionalen Verhaltens? Den Aspekt würde ich jetzt gerne einmal aus der Sicht der Biologie betrachten. Robert Trivers ist ein Evolutionsbiologe, der sich dieses Problems angenommen hat. Und zwar war das für Biologen lange eigentlich nicht lösbar, die Frage zu beantworten, warum es überhaupt altruistisches Verhalten gibt und wechselseitige Kooperation zwischen Individuen einer Art, die nicht genetisch miteinander verwandt sind. Das ist jetzt relativ technisch ausgedrückt, aber ein solches Verhalten ist halt anders als das, was zum Beispiel staatenbildende Insekten zeigen, die ja auch miteinander, wenn sie so wollen, kooperieren. Aber sie tun das, weil sie genetisch praktisch identische Kopien sind. Also aus Sicht der Biologie kann man also argumentieren, solches Verhalten bei den staatenbildenden Insekten macht Sinn, weil Kopien des eigenen Erbgutes an die nächste Generation weitergegeben werden, was natürlich bei genetisch nicht verwandten Individuen nicht so der Fall ist. Dennoch beobachten wir ja, dass es eine Vielzahl altruistischer Verhaltensweisen gibt. Und Trivers meint, dies habe sich entwickelt bei Arten, die eine lange individuelle Lebensspanne haben, die geografisch nur gering auseinanderdriften, die in hohem Maße voneinander abhängig sind, eine lange elterliche Fürsorge für die Nachkommen praktizieren, bei denen hierarchische Strukturen eher flach ausgeprägt sind und die sich, das ist jetzt vielleicht schon etwas spezifisch Menschliches, sich bei kämpferischen Auseinandersetzungen helfen. Das bedeutet aber auch, dass dies gar nicht unbedingt ausschließlich für uns Menschen zutrifft, weil im Grunde genommen alle Primaten, aber auch Elefanten, Wale in diese Kategorie fallen. Bei Menschen kann man sagen, dass altruistisches Verhalten die Hilfe bei Gefahr umfasst. Man teilt gerne miteinander, hilft Verletzten, Jungen oder Alten. Man tauscht Wissen aus oder materielle Güter. Das ist vielleicht so etwas, was dann auch kulturell natürlich überformt ist. Und Trivers meint, dass dies dazu geführt hat, dass sich bestimmte kognitive Fähigkeiten entwickelt haben, etwa die, dass man in der Lage sein muss, in Anführungszeichen Betrüger zu erkennen, also Individuen oder Gruppenmitglieder einer Gruppe, die versuchen, das kooperative oder das altruistische Verhalten der anderen für sich auszunutzen. Und damit man das verlässlich kann, so nach Trivers, haben sich ganz komplexe emotionale Eigenschaften entwickelt, wie zum Beispiel Dankbarkeit empfinden, Sympathie, aber auch Abneigung, Gerechtigkeitsempfinden, Vertrauen ist eine wichtige Eigenschaft. Dann aber auch so Dinge wie Chancengleichheit oder eine Aversion von Ungleichheit, könnte man auch sagen. Und schließlich etwas, und hier sind wir jetzt wieder beim Irrationalen, moralistische Aggression oder altruistische Bestrafung, so ist der technische Ausdruck dafür. Der bezeichnet im Grunde genommen in gewisser Weise ein selbstloses Verhalten, das jemanden straft, der sich nicht kooperativ verhält, und zwar auf eigene Kosten. Und das Interessante ist, dass solches Verhalten sogar dann auftritt, wenn man überhaupt nicht damit rechnen kann, dass man jemals zu irgendeinem späteren Zeitpunkt diese Kosten wieder zurückerstattet bekommt. Aber Menschen sind in hohem Maße geneigt, so etwas auf sich zu nehmen, natürlich nicht unbegrenzt. Aber wenn jemand gegen soziale Regeln oder auch moralische Normen verstößt, innerhalb einer Gruppe, wird in den meisten Fällen diese Person mit einer Strafe belegt und unter Umständen, wie ich sagte, auch dann, wenn es etwas kostet und man das nicht zurückbekommt. Das ist etwas, was die Evolutionspsychologen Tomasello und Kollegen dazu gebracht hat, nochmal hervorzuheben, dass unser menschlicher kognitiver Apparat und natürlich auch Emotionen, die dazugehören, geradezu spezialisiert sind auf Kooperation miteinander. Und das unterscheidet uns auch von unseren nächsten Verwandten im Tierreich, den Affen oder spezieller noch ausgedrückt den Menschenaffen. Wie sich das darstellen lässt und experimentell untersuchen lässt, möchte ich gleich noch zeigen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist natürlich, dass wir uns in andere Personen einfühlen können. Wir müssen also häufige Annahmen machen können, wie sich andere Personen fühlen, was sie denken. Und das ist etwas, was der schottische Philosoph Adam Smith schon 1759 eigentlich in sehr moderner Weise ausgedrückt hat. Er meinte nämlich, wir können ja uns nicht buchstäblich in jemand hineinversetzen, sondern wir können im Grunde genommen immer nur unsere emotionale Resonanz spüren auf etwas, was im anderen vorgeht. Und mit dieser Darstellung, hier jetzt im englischen Original gezeigt, ist er sehr nahe an einer Theorie, die im modernen Sprachgebrauch als Simulationstheorie bezeichnet wird, also das sich hineinversetzen in eine andere Person und zu erspüren, was eine andere Person fühlt, denkt, beabsichtigt und so weiter. Ich mache einen kleinen Exkurs in diese Richtung, möchte Ihnen ein kleines Video zeigen, um das zu illustrieren, wie unmittelbar so etwas vonstatten geht. Es dauert ein paar Sekunden. So. Das ist ein Cartoon, würde man heute sagen, von Haider und Simmel in den 40er Jahren entwickelt. Und Sie erleben das vermutlich jetzt selber, dass man sich dieses Eindrucks nicht erwehren kann, dass diese geometrischen Figuren irgendwie miteinander interagieren und nicht einfach nur zufällig durch den Raum schweben, sondern dass hinter diesen Bewegungen der geometrischen Figuren einfach auch Absichten, vielleicht auch Gefühlszustände stecken. Und das funktioniert so automatisch, dass wir das gar nicht unterdrücken können. Also ein sehr basaler Prozess, der in uns abläuft. So, ja, also, ne, Sie haben es selbst erlebt jetzt. Was man vermutet ist, dass an dem Verständnis derartiger Dinge die sogenannten Spiegelneurone beteiligt sind. Von denen haben Sie sicher schon vielfach gelesen. Spiegelneurone sind elektrisch dann aktiv, wenn man eine bestimmte Handlung beobachtet, und dieselben Nervenzellen sind aktiv, wenn man selber die Handlung ausführt. Also wenn jemand jetzt diesen Stift greifen würde und ich nehme den danach, dann würden in meinem Gehirn wahrscheinlich dieselben Nervenzellen aktiv sein. Und die scheinen auch schon entwicklungspsychologisch relativ früh vorhanden zu sein, denn so ganz einfache Mundbewegungen können schon kleine Säuglinge manchmal schon wenige Tage nach der Geburt imitieren. Hier, das sind berühmte Experimente von Meltzer und Moore. Aber ich möchte das noch zeigen, wir sind gar nicht alleine damit. Ein kleiner, ich weiß, es ist ein bisschen dunkel hier vorne, ob Sie das hinten sehen können. Ein kleiner Schimpanse kann das auch ganz prima. Das scheint etwas zu sein, was zumindest unter Primaten doch sehr verbreitet ist, weil eben auch Imitationslernen für uns Menschen und andere Primaten von besonderer Bedeutung ist und möglicherweise dieser Mechanismus aber auch weitergehende Folgen hat, nämlich dass er uns auch hilft, uns in andere einzufühlen. Das zeigt nochmal diese beobachtete und die selbst durchgeführte Handlung und die elektrische Aktivität. Das sind Untersuchungen einer italienischen Arbeitsgruppe um Galese und Rizzolatti. Und das Interessante hier ist, dass offensichtlich diese Zellen auch aktiv sind, selbst wenn man den Ausgang einer Handlung gar nicht mehr beobachten kann. Das heißt, wenn man zeigt, aha, da greift jemand nach diesem Stift, zeigt das ein paar Mal und dann verschließt man, aber hier macht man eine nicht durchsichtige Wand dazwischen und lässt so eine Greifbewegung nochmal vorführen, dann sind diese Neurone auch aktiv, was darauf hindeutet, dass sie zum Teil halt auch so vorausschauende oder antizipatorische Qualitäten möglicherweise schon mit sich bringen. Hier sieht man nochmal, wie schnell wir uns auch emotional anstecken lassen. Sie sehen hier das Mädchen beim Zahnarzt und die anderen Mädchen, die drumherum stehen, müssen eigentlich den Mund nicht öffnen, aber machen das reflektorisch, weil sie sich identifizieren mit dem anderen Mädchen. Und diese emotionale Ansteckung, vielleicht so als basalste Form von Empathie, ist wahrscheinlich allen Säugetieren gemeinsam, beim Menschen von Geburt an, habe ich schon gezeigt. Wobei das Teilen von Gefühlen, also das Mitfühlen im engeren Sinne, natürlich auch die Fähigkeit erfordert, dass man zwischen sich und anderen unterscheiden kann. Und das entwickelt sich im Laufe des kindlichen Lebens erst wesentlich später. Wenn wir uns das aus Sicht der Hirnforschung angucken, so finden wir eigentlich, dass wenn man derartige Versuche macht, während Menschen in einem Kernspintomographen liegen, dass immer ein bestimmtes neuronales Netzwerk aktiviert ist, was hier so Teile im vorderen Teil des sogenannten Neokortex beinhaltet oder umfasst und dann aber auch die eingangs schon gezeigten stammesgeschichtlich älteren Areale hier in der sogenannten Inselregion und dem singulären Kortex und auch hier in den Mandelkernen. Das sind also stammesgeschichtlich ältere Hirnteile, die zum limbischen System gehören. Und interessanterweise sind diese Hirnteile ganz besonders dann aktiv, wenn wir uns zum Beispiel in jemanden einfühlen, dem Schmerzreize zugefügt werden. Also ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, hier experimentell wird eine Hand gezeigt, in die scheinbar eine Nadel eindringt, was natürlich jeder weiß, dass es extrem schmerzhaft ist. Darunter die Kontrollbedingung mit einem Q-Tip, das nicht schmerzhaft ist. Und wenn man so etwas beobachtet, dann in Anführungszeichen leuchten diese stammesgeschichtlich älteren Areale auf in der vorderen Insel und in dem singulären Kortex. Was man hier so schemenhaft erkennen kann, ist ein Schnitt durch das Gehirn, so in dieser Ebene. Also man guckt quasi von vorne in das Hirn hinein. So, das zu dem Teil Einfühlung. Ich würde jetzt gerne dazu übergehen, zu zeigen, wie man die scheinbare Irrationalität in unserem Verhalten spieltheoretisch oder neuroökonomisch versucht hat abzubilden. Und da gibt es etliche Spiele, von denen ich so ein paar jetzt herausgreifen möchte, die ein bisschen unterschiedliche Facetten abbilden. Es gibt beispielsweise das sogenannte Ultimatum-Spiel, das folgendermaßen funktioniert. Zwei Spieler sind beteiligt, die gebeten werden, eine Summe Geldes zum Beispiel unter sich aufzuteilen. Dann gibt es immer zwei Parteien im Grunde genommen. Eine Partei macht den tatsächlichen Vorschlag, die andere Partei kann das Angebot des Anbieters annehmen oder im Rahmen dieses Ultimatumspiels das Angebot auch ablehnen. Und im Falle der Ablehnung, so ist hier die Spielregel, kriegt keiner von beiden etwas. Also hier zum Beispiel Hans hat mit der Testperson zusammen 10 Euro gefunden und er schlägt jetzt vor, wie das aufzuteilen ist. Und er sagt, ich behalte 9 und gebe 1 Euro ab. Und die Frage dann an die Testperson ist, nehmen Sie das an oder nehmen Sie das nicht an? Jetzt ist es so, dass die meisten irrationalerweise sagen, nee, das nehme ich nicht an. Und zwar aus dem Impuls heraus, dass das Angebot natürlich unfair ist und insofern eigentlich nicht akzeptabel ist. Strikt rational, mathematisch, ökonomisch betrachtet ist das nicht logisch, weil man dann im Grunde genommen ja einen Euro nicht entgegennimmt, den man sonst hätte bekommen können. Also die meisten, hier ist jetzt der Pfeil auf Ja, aber die meisten Personen würden hier ein Nein drücken. In diesem Fall war es angenommen, das kommt so gut wie nicht vor, ganz selten nur. Und was man hier findet, ist, dass das gewissermaßen wie so eine Treppenfunktion sich ausschaut, und zwar in Abhängigkeit von der Fairness oder Unfairness des Angebots. Also wenn der Anbieter sagt, wir teilen, machen 50-50, dann sehen Sie, 100% der Leute nehmen das eigentlich an, weil das fair ist. Wenn das Angebot 3-7 ist, wird das schon deutlich weniger. Das sind dann hier 40% ungefähr. Bei 8-2 sind es noch weniger. Bei 9-1 sind es, wie gesagt, nur weniger als 10% der Menschen, die so etwas annehmen würden. Rational ist das nicht. So, die Frage vorhin war ja, wie kommt das, dass wir uns doch häufig in Situationen so und nicht anders entscheiden? Und warum sind wir scheinbar anders als andere Tiere oder andere Primaten in dieser Hinsicht? Ich hatte vorhin eine Folie gezeigt, auf der zum Ausdruck kam, dass wir uns offensichtlich anders entwickelt haben im Laufe der Stammesgeschichte, nämlich stärker hin zu gegenseitiger Kooperation und gegenseitigem Vertrauen. Schimpansen sind im Tierreich die am nächsten stehenden lebenden Tiere, mit denen wir ja fast 99% unseres Genoms teilen oder das identisch ist, also nur ganz gering genetisch da unterscheiden. Und die Frage ist, wie machen die das, wenn die ein solches Ultimatumspiel spielen sollen? Das hat man tatsächlich gemacht und kann man experimentell untersuchen, indem man zwei Schimpansen in zwei Käfige steckt. Der Anbieter hat die Möglichkeit, mit Hilfe eines Seils zwei Futterschalen näher ranzuziehen, aber nur so nah, dass er selber noch nicht drankommt, sondern die Hilfe dieses Schimpansen braucht, der dann hier diese Stange greifen kann, um die endgültig dann weiter heranzuziehen. Und nun hat man das Spiel etwas vereinfacht, indem man dem Schimpansen, der da zu Hilfe eilen muss, gezeigt hat, dass der Anbieter verschiedene Optionen hat. Einmal ein faires Angebot zu machen und dann aber auch unfaire Angebote in Anführungszeichen zu machen. Und was das Experiment gezeigt hat, ist, dass die Schimpansen, das sind hier die schwarzen Säulen, überhaupt nicht darauf reagiert haben, ob das Angebot des Schimpansen fair war oder nicht fair. Die haben genommen, was sie kriegen konnten, obwohl sie natürlich gut unterscheiden können, auf welchem Tablett mehr Futterstückchen sind. Während die Menschen, mit denen man das als Kontrolle gewissermaßen zur Kontrolle gemacht hat, wieder diese klassische Treppenfunktion zeigen. Also je unfairer das Angebot, desto weniger wird das angenommen. Das liegt möglicherweise daran, dass Schimpansen, anders als wir, viel kompetitiver im Umgang miteinander sind. Es ist nicht so, dass die überhaupt nicht miteinander kooperieren, aber gerade wenn es um Verteilen von Futter geht, sind sie offensichtlich doch sehr kompetitiv und teilen auch nicht gerne. Das kommt selten vor, dass sie auch in der freien Wildbahn gewissermaßen Futter teilen. Aber bei weitem nicht so wie bei uns. Wenn wir uns mal das Verhalten von Kindern angucken, so wird deutlich, dass auch Kinder nicht mit einer perfekten Tendenz zu kooperieren und abzugeben auf die Welt kommen. Wer Kinder hat, der weiß das sofort, wovon ich spreche. Die sind durchaus, je nachdem wie alt sie sind, überhaupt nicht geneigt, anderen Kindern oder Erwachsenen was abzugeben. Und das hat man hier experimentell auch untersucht, indem man Kindern unterschiedlichen Alters, nämlich 3- bis 4-Jährigen, 5- bis 6-Jährigen und 7- bis 8-Jährigen, Gummibärchen gegeben hat, und diese Gummibärchen sollten sie mit einem anderen Kind teilen. Gab es 3 verschiedene Möglichkeiten. Einmal eine sogenannte prosoziale Version, in dem die Kinder wählen konnten, ob jedes Kind, also sie es selber oder und das andere Kind, ein Gummibärchen bekommt oder nur es selbst und das andere Kind nicht. Eine zweite Version war gewissermaßen die Neidvariante. Da gab es 2 Möglichkeiten. Entweder kriegt jeder eins oder das Kind kriegt eins und das andere kriegt 2. Und das dritte ist die Frage, ob die auch teilen. Da gab es dann die Version, jedes Kind kriegt eins oder das Kind selber behält 2 und das andere geht leer aus. Und was jetzt diese Grafik hier zeigt, ist, dass 3- bis 4-Jährige hier viel weniger geneigt sind, beispielsweise mit dem anderen zu teilen. Sie sehen, dass hier 10% der 3- bis 4-Jährigen geben eins ab. Wenn es darum geht, behalte ich die beiden für mich oder gebe ich von den 2 Gummibärchen eins meinem Kindergartengruppenmitglied. Bei 5- bis 6-Jährigen steigt das schon an auf 25% und die 7- bis 8-Jährigen sind immerhin so in knapp der Hälfte der Fälle geneigt, ein Gummibärchen abzugeben. Und Sie sehen, dass bei den anderen Spielen in ähnlicher Weise, in Abhängigkeit vom Alter des Kindes, die Bereitschaft, mit dem anderen zu teilen, zunimmt. Und das hat natürlich viel mit Erziehung zu tun, aber es hat auch was mit Hirnreifung zu tun. Man kann jetzt noch, das will ich nicht weiter vertiefen, unterscheiden, wie viele da besonders auf Gleichberechtigung erpicht waren. Also Sie sehen hier diese roten Säulen, die steigen hier deutlich an. Das sind also die es besonders auf Gleichberechtigung bedacht waren und so weiter. Während der Anteil derjenigen, die eigentlich sich besonders nickelig, kann man sagen, dem anderen Kind gegenüber verhielten, mit zunehmendem Alter kleiner geworden ist. Und dieses Teilen mit anderen hat sehr stark damit zu tun, ob sich Kinder in jemand anderes hineinversetzen können oder nicht. Hier hat man das in Japan untersucht und hat die Kinder zunächst mal getestet, ob sie sich in ein anderes Kind hineinfühlen können. Und diejenigen, die das konnten, das sind hier, ist hier der graue Balken, die waren viel stärker geneigt, dann in diesem Verteilungsspiel dem anderen Kind was abzugeben. Also das empathische Einfühlen in eine andere Person hat offensichtlich damit zu tun, wie geneigt man ist, mit anderen zu teilen. Bei erwachsenen Menschen scheint es so zu sein, dass die Bereitschaft, unfaire Angebote in dem vorhin gezeigten Szenario anzunehmen oder nicht, auch was mit Testosteron zu tun haben. Also hier ist es so, dass Männer mit hohem Testosteronspiegel viel weniger bereit sind, unfaire Angebote zu tolerieren und die viel häufiger ablehnen, als Männer mit niedrigerem Testosteronspiegel. Es war auch hier ein sehr unfaires Angebot, nämlich 5 von 40 Dollar. Das ist schon ziemlich unfair, aber der Unterschied ist statistisch signifikant. Und kurioserweise hat man das noch auf andere Weise untersucht. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, hat die Länge des Zeigefingers in Relation zur Länge des Ringfingers, warum das so ist, weiß, glaube ich, kein Mensch, hat etwas zu tun damit, wie hoch der Testosteronspiegel intrauterin gewesen ist. Also je länger der Zeigefinger in Relation zum Ringfinger, desto mehr intrauterine Exposition von Testosteron war vorhanden. So, das kann man natürlich schön messen, die Fingerlänge. Und hier findet man jetzt kurioserweise, dass je größer das Verhältnis Zeige zu Ringfinger ist, desto weniger tolerant sind Männer gegenüber unfairen Angeboten. Also hier die Akzeptanz sinkt, mit einer Ausnahme, mit der Ausnahme, dass wenn das Angebot von einer attraktiven Frau kam, war es andersrum. So viel zu unserer Rationalität, okay? So. Ne? Man weiß das sofort intuitiv zu bewerten. So, genetisch gibt es auch Einflussfaktoren, und zwar verhalten sich, das kann ich kurz zeigen, eineiige Zwillinge ähnlicher in so einem Verteilungsspiel als zweieiige Zwillinge, bei denen überhaupt keine Korrelation besteht zwischen dem Annehmen unfairer Angebote des einen und des anderen Zwillings. Bei eineigen Zwillingen besteht ein solcher Zusammenhang, also genetische Faktoren scheinen hier auch eine Rolle zu spielen. Und dann, das kennen wir auch, glaube ich, von uns selber, ist etwa Impulsivität etwas, was unser Entscheidungsverhalten beeinflusst. Und zwar interessanterweise dahingehend, dass je impulsiver wir sind, desto weniger tolerant sind wir gegenüber unfairen Angeboten. Und das kann man auch experimentell beeinflussen, indem man beispielsweise Menschen die Aminosäure Tryptophan aus der Nahrung entzieht. Tryptophan ist eine Vorstufe von Serotonin, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Serotonin ist ein Botenstoff, der im Gehirn wichtig ist für Stimmung, für Antrieb, für alles Mögliche, unter anderem für Impulsivität. Also grob gesagt, je niedriger der Serotoninspiegel ist, desto impulsiver reagiert man in der Regel. Und wenn man das aus der Nahrung nimmt und insofern den Serotoninspiegel absenkt, desto impulsiver werden Menschen und desto intoleranter werden sie gegenüber unfairem Verhalten. Also mit anderen Worten, man kann solches Verhalten, es ist auch nicht immer gleich beim selben Menschen, man kann das tatsächlich beeinflussen. Und wir haben das selber jüngst auch mal versucht, Und zwar haben wir gesunde Leute in Hypnose versetzt und waren interessiert daran zu untersuchen, ob ein Zustand der Hypnose Einfluss darauf hat, ob Menschen jetzt toleranter oder weniger tolerant werden gegenüber unfairem Verhalten in dem gezeigten Ultimatumspiel. Und was herauskam, kurz gesagt, ist, dass die meisten Menschen dadurch ihr Entscheidungsverhalten kaum beeinflussen lassen, außer wenn man ihnen in der Hypnose suggeriert hat, jetzt in der einen Bedingung, Achtung, du spielst gegen einen von deiner In-Group, also das ist einer aus deinem sozialen Netzwerk sozusagen. Und bei der anderen Bedingung wurde Person gesagt, das ist ein Fremder, sei vorsichtig, du weißt nicht, was der vorhat. Und eine solche Suggestion hatte dann den Effekt, der in die erwartete Richtung ging, nämlich, dass die Leute, denen diese sogenannte In-Group-Suggestion gegeben wurde, die waren signifikant toleranter für unfaire Angebote als die Leute, denen man die Out-Group-Suggestion gegeben hatte. Wobei, wenn man sich das hier mal so in der Gesamtheit anschaut, doch deutlich wird, dass man durch einen hypnotischen Zustand keineswegs völlig seine Fairness-Regeln außer Acht lässt. Man sieht, diese Treppenfunktion ist sehr gut erhalten, egal welche Bedingungen man suggeriert. Und schließlich war es auch so, dass bei der Annahme der fairen Angebote sowieso kein Unterschied war. Fairness ist Fairness, alles wurde akzeptiert hier. Aber auch bei der unfairsten Bedingung gab es keinen Unterschied. Also man kann das nicht auf die Spitze treiben, etwa durch Hypnose, dass Menschen sagen, ach, ich nehme alles, was ich bekommen kann, sondern unfaires Verhalten wird sehr wohl als solches auch wahrgenommen. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Aber ein paar Gedanken würde ich gerne noch loswerden, weil die Frage ja ist, sind wir nun im Kern eher schlecht und überschreiben das mit viel Mühe kognitiv, dass wir uns moralisch gut verhalten, oder sind wir vielleicht so gestrickt, dass wir eigentlich sehr stark auf Gleichberechtigung achten und im Gegenteil uns anstrengen müssen, wenn wir Regeln, Normen verletzen wollen. Und das scheint davon abzuhängen, wie wir psychologisch tatsächlich, wie wir psychologisch gestrickt sind. Wenn man beispielsweise ein Gefangenendilemma in Kernspintomographen spielen lässt, so ist eine Region hier im Neokortex, der sogenannte dorsolaterale präfrontale Kortex, also auf der Hirnoberfläche gelegen, und zwar auf der rechten Seite, das ist interessant, aktiver bei der Kooperation, also wenn man mit dem anderen kooperiert, und zwar besonders bei Menschen, die psychologisch messbar einen sogenannten höheren Psychopathie-Score haben. Mit Psychopathie ist jetzt zunächst mal gar nichts Krankhaftes gemeint, sondern beschreibt eine Persönlichkeitseigenschaft, die im weiteren Sinne damit zu tun hat, ob man eher kooperativ eingestellt ist oder eher Vorteile für sich in Anspruch nimmt. Die Übersetzung Psychopathie des Begriffes Psychopathy aus dem Englischen ist auch nicht wirklich treffend, weil wir im Deutschen was ganz anderes damit verbinden, nämlich Krankheit. Das ist aber in dem angloamerikanischen Konzept zunächst mal gar nicht so vorgesehen, weil Psychopathy ist etwas, was mit Sicherheit sehr viele Politiker in hohem Maße haben oder auch Wirtschaftsbosse, was weiß ich. Und es hat gar nicht unbedingt was mit Erkrankung zu tun. Aber das zeigt hier, dass diese Leute tatsächlich mehr Gehirn Schmalz gewissermaßen aufwenden müssen, wenn sie sich kooperativ verhalten, als wenn sie sich nicht kooperativ verhalten. Also das könnte dafür sprechen, tatsächlich, dass wir im Kern eigentlich eher selbstsüchtig sind und wir müssen uns anstrengen, das mit kognitiven Mechanismen zu überschreiben. Und das Gleiche in etwa zeigt dieses Experiment. Da ging es um moralische Entscheidungsfindung. Und auch hier ist es so, dass hier vorne in diesem Gehirnteil, im Neokortex, eine Aktivierung zu beobachten ist bei Menschen mit einem erhöhten, höher als durchschnittlichen Psychopathy-Wert, wenn sie sich denn moralisch verhalten. Und eine weitere Untersuchung, die in die gleiche Richtung deutet, zeigt etwas Ähnliches. Und zwar kann man, hier ist es schematisch dargestellt, mit einer Methode, die sich transkranielle Magnetstimulation nennt, experimentell einen Strom auf der Hirnoberfläche induzieren, der dazu führt, dass unterhalb dieser Magnetspule gewissermaßen für kurze Zeit eine funktionelle Läsion des sich darunter befindlichen Hirnmantelareals induzieren lässt. Und wenn man das macht über dem schon genannten rechten präfrontalen Kortex, so findet man, dass in einem Ultimatumspiel auf einmal die Menschen sich so verhalten, dass sie mehr unfaire Angebote annehmen. Während das bei linksseitiger Stimulation oder bei sogenannter Scheinstimulation sich nicht verändert. Und interessanterweise sind sich die Personen dennoch bewusst, dass die Angebote fair, mehr oder weniger fair oder unfair waren, hier auf der rechten Seite zu sehen. Das heißt, es war nicht so, dass die Wahrnehmung der Fairness oder der Unfairness gestört war, sondern man könnte das so interpretieren, als würde durch die funktionelle Minderung dieses Cortex-Areals es dazu kommen, dass man gewissermaßen die selbstsüchtigen Impulse nicht mehr unterdrücken kann. So ist die Interpretation der Autoren jedenfalls. Und um das weiter zu stützen, gibt es noch ein anderes Experiment, das nennt sich Public Goods Game. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man in einen Gemeinschaftstopf etwa Geld investieren kann, dann aber das Geld durch alle geteilt wird. Das heißt, man ist am besten dran, wenn alle was einzahlen, außer man selber, weil man nämlich hinterher zu gleichen Teilen was ausgezahlt bekommt. Und so verhalten sich die meisten Menschen auch. Zu Beginn geben die meisten noch relativ viel in den Topf. Und wenn man das über mehrere Runden spielt, dann sinkt das so dramatisch ab, bis man eine mögliche Bestrafung in Aussicht stellt. Dann steigt das nämlich sprunghaft wieder an und geht fast bis zu 100%. Und das wirft kein schönes Licht so auf unsere Natur, aber offensichtlich sind unsere Verhaltensweisen sehr stark halt kontextabhängig. Ein anderes Spiel, das will ich vielleicht doch noch, so viel Zeit habe ich auch noch, ne, kurz vorstellen, das noch viel stärker eine altruistische Verhaltensweise abbildet, ist ein sogenanntes Diktatorspiel mit der Option, unfaires Verhalten zu bestrafen auf eigene Kosten. Das ist das, was ich vorhin schon bezeichnet hatte als kostspielige oder altruistische Bestrafung. Und das funktioniert so ganz ähnlich. Zunächst mal wie das Ultimatumspiel wird eine Summe Geldes verteilt zwischen zwei Personen, die man aber nur beobachtet. Also in diesem Beispiel sind Karin und Clara dabei, die 10 Euro zu verteilen. Und Karin sagt, ich behalte 8 und biete Clara 2 Euro an. Und was jetzt die Versuchsperson machen kann, muss aber nicht, aber es wird zumindest ihr angeboten, ist, auf eigene Kosten gewissermaßen hier Gleichheit herzustellen, indem für jede investierte 50 Cent, hier in diesem Beispiel Karin, 1 Euro abgezogen wird und Clara dieser Euro zugeschlagen wird. Und das kann man soweit machen, wie man möchte. In der Regel, wenn überhaupt bestraft wird, bestrafen die meisten Versuchspersonen so, dass Gleichheit hergestellt wird. Ganz selten kommt es vor, dass jemand auch noch den unfairen Anbieter schlechter stellt als den Empfänger in so einem Spiel. So, das ist jetzt so hier das Szenario. Und interessanterweise gibt es bei derartigen Szenarien, wenn man die im Kernspintomographen spielen lässt, eine Aktivierung in einem Hirnzentrum, dem sogenannten ventralen Striatum, das für belohnungsabhängiges Verhalten eine Rolle spielt. Also, wenn wir uns was Gutes tun, ist das eine Region, die aktiv ist. Sie ist auch aktiv zum Beispiel bei Menschen, die alkoholkrank sind. Wenn man denen Bilder zeigt von einem Glas Bier oder einem Glas Wein, dann leuchtet diese Region auf und so weiter. Also es hat sehr viel mit Belohnungs- oder mit der Erwartung von Belohnung zu tun. Und in diesem Kontext bedeutet das, dass es uns im Grunde genommen offensichtlich befriedigt, wenn wir Gleichheit herstellen zwischen anderen. Das wiederum wäre ja ein feiner Zug. Und genau das haben wir auch in einem eigenen Experiment gefunden. Da haben wir wieder diese schon genannte Magnetstimulation verwendet und haben dann kein Ultimatumspiel, sondern dieses zuletzt gezeigte Diktatorspiel mit Bestrafungsoption spielen lassen. Und die Investition der Versuchsteilnehmer war nach der Stimulation auf der rechten Seite signifikant höher als bei Scheinstimulation und bei linksseitiger Stimulation, was den anderen Befunden ein bisschen widerspricht. Also wir haben vielleicht doch einen guten Kern, nämlich wir wollen Gleichheit, wir wollen keine Ungleichheit zwischen uns und müssen eventuell halt sogar unseren Kortex aktivieren, um Ungleichheit zu tolerieren. Das würde dieses Experiment suggerieren. Und in einem weiteren haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Versuchspersonen im Hirnscanner zwei Spiele hintereinander spielen lassen. In dem ersten Spiel waren sie Empfänger in einem Ultimatumspiel. Da wurden also faire und unfaire Angebote gemacht, wobei wir das so konzipiert hatten, dass wir nur 4 Personen, virtuelle Personen als Anbieter hatten, von denen man relativ leicht 2 als faire und 2 als unfaire identifizieren konnte. Nach wenigen Runden, Kontrollbedingung war noch ein Angebot, was von einem Computer nach Zufallsauswahl generiert wurde. Und wir sehen hier wieder die üblichen Verdächtigen. Das limbische System hier in Form der Inselregion ist aktiv, wenn man unfaire Angebote bekommt, auch bei fairen wohlgemerkt. Und hier diese Region im vorderen singulären Kortex. Und interessanterweise sind das auch die Regionen, die aktiv sind, wenn man sich im nächsten Spiel, wenn man im nächsten Spiel gewissermaßen die Möglichkeit hat, sich an den zuvor unfairen Personen zu rächen oder es ihnen heimzuzahlen. Im nächsten Spiel haben wir nämlich die Rollen getauscht. Da mussten dann die Versuchspersonen die Angebote machen und erwartet hatten wir, dass die zuvor unfairen Spieler auch unfaire Angebote zurückbekamen und die fairen Spieler faire Angebote. Im Großen und Ganzen hat sich das auch so dargestellt. Und erneut war es so, auch das wirft wieder ein bestimmtes Licht auf unsere Natur, dass wir das Heimzahlen der Unfairness hier dass wir da unser Belohnungssystem aktivieren. Das macht halt Spaß, wenn wir es anderen heimzahlen. Das ist nicht unbedingt rational, aber so ist es halt. Und interessanterweise gab es dann noch eine Untergruppe von Personen, die man als nachsichtig vielleicht bezeichnen könnte. Die haben nämlich die unfairen Personen in dem ersten Spiel gar nicht bestraft, sondern haben sich großzügig gezeigt und die fair behandelt. Und wenn die das gemacht haben, haben wir wieder diese Aktivierung im präfrontalen Kortex gefunden, die darauf hindeuten könnte, dass die Personen tatsächlich die Unfairness natürlich gespürt haben, aber im Grunde genommen ihre automatische Reaktion, sich dann auch unfair zu verhalten, überschrieben haben und sich bewusst in Anführungszeichen hier fair verhalten haben. Jetzt letzter Aspekt noch, kurz ein Ausflug in die Psychopathologie, das hatte ich ja anfangs angekündigt. Hier soll es nochmal spezieller um Vertrauen gehen. Vertrauen, hatte ich ja eingangs gesagt, ist etwas fundamental Menschliches. Eigentlich, das bildet sich auch schon etymologisch ab. Das indogermanische Wort deru findet sich in vielen Sprachen wieder, im englischen Wort tree zum Beispiel, derevo, russisch, dann aber auch in so abgeleiteten Wörtern wie true oder trich in Schwedisch oder treu, alles die gleiche Bedeutung. Schließlich Englisch trust, Trost, Vertrauen, das hat alles dieselbe Wurzel und bedeutet Stamm, Baumstamm, also was tief Verwurzeltes. Das spricht gewissermaßen schon Bände, wenn man sich die Etymologie des Wortes anguckt. Und ob man nun Vertrauen in andere Personen entwickelt oder nicht, hängt natürlich nicht nur von Genetik und von Testosteron und so weiter ab, sondern ganz massiv davon, wie man, unter welchen Bedingungen man als Kind groß wird. Der familiäre Kontext, der Erziehungsstil der Eltern hat großen Einfluss auf die psychische Entwicklung. Das wissen wir aus der Bindungstheorie, dass sich bei empathisch einfühlsamen Verhalten der Eltern doch mit größerer Wahrscheinlichkeit ein von Vertrauen geprägter sogenannter Bindungsstil bei den Kindern entwickelt, während bei Vernachlässigung von Kindern in der Entwicklung sich häufiger doch ein Misstrauen ausbildet. Möglicherweise haben diese kontextuellen Faktoren sogar Auswirkungen auf die psychosexuelle und körperliche Entwicklung, aber sicherlich auch auf die spätere eigene interpersonelle Orientierung. Also mit anderen Worten, hat man Vertrauen frühkindlich mit der Muttermilch gewissermaßen aufgesogen, so ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich selber später auch vertrauensvoll zu anderen verhält. Und eine psychische Erkrankung, bei der das nicht der Fall ist, sondern massiv gestört, ist die sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörung, die dadurch geprägt ist, dass Patienten oder es sind sogar häufiger Patientinnen ausgeprägtes Angst haben, verlassen zu werden. Sie führen sehr häufig instabile Beziehungen, sind sehr impulsiv, andererseits auch Risiko, gehen sehr viele Risiken ein, viele sind suizidal oder drohen das zumindest an, sich etwas anzutun, verletzen sich häufig selbst und so weiter, sind emotional sehr instabil. Und da gibt es eine interessante Untersuchung, die geschaut hat, wie das mit Vertrauen jetzt bei solchen Menschen ist im Vergleich zu psychisch gesunden Menschen. Und mit diesen hat man ein sogenanntes Vertrauensspiel oder Trust Game gespielt. Das funktioniert kurz skizziert so: Eine Person investiert in eine andere Person eine Summe Geldes. Ein Spielleiter, der virtuell natürlich ist, multipliziert diese Summe. Und der Empfänger dieser Summe hat jetzt die Möglichkeit, an den Investor genannten auch Geld wieder zurückzuzahlen. Also beispielsweise, wenn jemand 20 Euro hat, also beide Personen haben 20 Euro, die 20 von dem Investor, wenn er denn alles investiert, würde multipliziert mit 3, das wären 60 plus die eigenen 20, 80. Da würden viele gesunde Personen dann an den Investor 40 Euro zurückgeben, plus minus, weil sie eben erlebt haben, der hat Vertrauen in die andere Person gesteckt, sodass man geneigt ist, das Vertrauen auch zurückzugeben. Und wenn man sich das anschaut, wie das gesunde, psychisch gesunde Personen machen, so findet man, dass doch die meisten eine relativ hohe Summe investieren. Und wenn man das über mehrere Runden spielt, so bleibt das, was die Versuchsperson in der Rolle des Empfängers zurückgibt, doch relativ konstant, so um die 50%. Es schwankt so zwischen 45% und 50%. Bei den Patienten mit der beschriebenen Borderline-Störung funktioniert das anfangs genauso. Aber mit jeder Runde verlieren sie gewissermaßen ihr Vertrauen in den anderen und geben immer weniger zurück. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man jetzt das Spiel so konzipiert, dass man experimentell das so manipuliert, dass der Investor auf einmal nichts mehr investiert, so findet man bei den Borderline-Patienten, anders als bei den Gesunden, dass sie sich sehr schwer tun, Vertrauen zurückzugewinnen oder das Vertrauen wieder zu haben, selbst dann, wenn der Investor seinen Fehler in Anführungszeichen eingesehen hat und eine besonders hohe Summe investiert. Gesunde lassen sich davon wieder gewissermaßen ins Boot holen und spielen wieder mit, geben dann wieder so zwischen 45-50% zurück. Und die Patienten mit der Borderline-Störung schaffen das nicht, denen gelingt es einfach nicht. Und schaut man sich das in einem Kernspintomographen an, so sieht man wieder die üblichen Verdächtigen, würde ich schon fast sagen, hier die Inselregion, also das limbische System, das dann aktiv ist, wenn die Angebote besonders unfair sind. Bei den Gesunden sieht man hier in der Mitte die Inselregion aktiviert, und zwar in Abhängigkeit von der Unfairness des Angebots von dem Investor, während sich eine solche Korrelation bei den Borderline-Patienten überhaupt nicht zeigt. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, die haben vielleicht ein neurologisches Defizit, die können dieses Hirnareal aus welchen Gründen nicht aktivieren. Man könnte aber auch sagen, aufgrund ihres Misstrauens sind sie eher geneigt, auch hier gar nicht motiviert zu sein, sich in eine vertrauensvolle Beziehung begeben zu können. Und das, denke ich, könnte man unter Umständen auch therapeutisch nutzbar machen. Ich bin jetzt am Ende und würde gerne zusammenfassen. Ich hoffe, ein bisschen gezeigt zu haben, dass zwischenmenschliches Verhalten keiner mathematisch-ökonomischen Logik folgt und es auch nicht gut ist, wenn es das täte. Das heißt aber nicht, dass es keine Gesetzmäßigkeiten gäbe, sondern es gibt stammesgeschichtlich erworbene Präferenzen für gegenseitiges Helfen, für Vertrauen und Gleichberechtigung, und das stellt doch einen starken Motor auch unseres Sozialverhaltens dar. Man muss natürlich immer den Kontext betrachten, und es unterliegt vielfachen Einflüssen von Genetik bis zur momentanen Befindlichkeit und im Zusammenhang mit psychischen Störungen oder manchen psychischen Erkrankungen zumindest sehen wir Verhalten, das ja von unserem Verständnis von Normalität, von Irrationalität abweicht und es mathematisch betrachtet ja sogar rationaler ausschaut. Aber das ist etwas, was wir als Abweichung von der Norm erleben und vielleicht ja auch ein Aspekt ist, wie wir Interaktion mit psychisch Kranken interpretieren und wahrnehmen. Und ich glaube, dass man sich das künftig auch noch zunutze machen kann. Jetzt rede ich als Psychiater, dies auch in die Therapie mit zu integrieren und Patienten dabei zu helfen, über diese Zusammenhänge auch bewusster zu reflektieren. Das war's. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.